Ja, herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge des 08er Podcast. Heute habe ich zu Gast Jesper Heim, unseren Torwart.
Hallo.
Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Freue mich schon tierisch auf den Podcast. Nach so langer Zeit, wo wir nichts gemacht haben, kommen wir jetzt mal wieder in Wallung.
So ist es.
Wie geht's dir?
Ganz gut soweit. Natürlich immer noch ein bisschen getragen von der Euphorie des Masters-Siegs. Das ist natürlich immer schön nach auch ja, einem nicht ganz einfachen halben Jahr mit viel Bewegung auch um den Verein rum. So positiv dann in das Jahr zu starten, gibt einem dann doch den, ja, das nötige Selbstvertrauen.
Ja, wir sitzen hier in der Geschäftsstelle und vorne steht der Pokal, da dürfen wir nochmal dran vorbeigehen.
Dürfen wir sogar behalten jetzt, glaube ich. Nach
Ja,
dem fünften Mal habe ich gehört. Ist ja
ich
doch
glaube,
ein schönes Ding.
habe ich auch gehört. Hast du ihn schon mit nach Hause genommen?
Nee, den wollte Dominik gleich mithaben. Dann geht das natürlich vor, wenn der Kapitän da sein Veto einlegt.
Ja, klar. Wir haben ja auch alle, glaube ich, das Video gesehen, wo er mit dem Pokal im Bett liegt.
Genau.
Schöne Inszenierung. Jesper, du bist Anfang der Saison von FC St. Pauli 2 gekommen.
Ja.
Auch Paulianer durch und durch, oder?
Ja, ich wurde sozialisiert, natürlich, wie das manchmal ist, vom Vater mit ins Stadion genommen. 2003, 2004, das erste Mal, da hat St. Pauli Regionalliga gespielt. Da war das noch die dritte Liga. Und genau, aufgewachsen. 1, 2 Kilometer vom Stadion entfernt, schon immer St. Pauli-Fan gewesen, Kindergarten, Grundschule, dann mit 10 Jahren auch zu St. Pauli dann gewechselt, nachdem ich mich da im Fußballcamp und bei meinem ersten Verein Altona empfohlen hatte. Und ja, im Stadion auf der Tribüne dort groß geworden, meinem Vater zusammen, das prägt dann doch schon sehr, ja.
Ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man da schon früh mitgenommen wird,
Ja.
ist die Prägung schon in die Wiege gelegt. In der Schule wurdest du mal gehänselt, vielleicht von den ganzen HSV-Fans, die in der ersten Liga.
Das war andersrum, da habe ich gehänselt.
Ah.
Das war gerade 2011, mögen sich manche vielleicht daran erinnern, St. Pauli auch in der ersten Liga gewesen und das lang ersehnte Stadtduell, das erste ging, glaube ich, 1:1 aus. Da hat der HSV noch kurz vor Schluss einen Ausgleich geschossen. Das zweite dann aber im Volksparkstadion hat Gerald Asamoah das unvergessene 1:0 geköpft in der 59. Minute und da war es natürlich am nächsten Tag sehr schön in der Schule. Aber ja, ich muss doch sagen, in Hamburg hatte ich echt das Gefühl, sind die meisten sogar St. Pauli-Fans. HSV-Fans kommen eher so aus dem Umland um Hamburg herum, aber wirklich in der Stadt drin sind die Sympathien doch relativ klar verteilt.
Ja, vergleichsweise gibt es in Deutschland ja nicht viel.
Ja.
In München 1860, das ist ja mittlerweile so weit auseinander. Ich glaube, die Berliner können im Moment das Gleiche erahnen mit
Ja,
Union und Hertha.
das stimmt.
Ja, also mit der Körpergröße 1,93
Ja.
ist es eigentlich vorprogrammiert, dass du Torwart wirst.
Ja, ich war als kleiner Junge schon relativ groß. Dann muss ich wirklich sagen, relativ spät gewachsen. Erst so richtig mit 17, ja, 16, 17 angefangen zu wachsen. Da war ich für eine relativ, ja, kurze Zeit, 1, 2 Jahre, war ich kein großer Torwart, sondern
Okay.
eher wirklich bei den kleineren. Das war, wo es dann von der Switch von Kleinfeld auf Großfeld, da hatte ich dann schon meine Probleme, wo die Torwartkollegen, Konkurrenten dann größer waren als ich.
Ja.
Hatte ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Meine Eltern sind jetzt auch nicht so super groß, aber dann ja immer gut gegessen, gut versorgt worden von zu Hause.
Da hat Papa genau geschaut, was es zu essen gibt.
Mama auch. Und dann bin ich doch noch gewachsen zum Glück.
Ja.
Aber das hat mir die nötige Zeit gegeben, auch auf fußballerische Fähigkeiten Wert zu legen, auf Sprungkraft Wert zu legen und dann schlussendlich bin ich dann doch noch ein bisschen gewachsen und das war eigentlich rückblickend sehr gesund so.
Ja. Und generell Torwartposition. Hast du damals einen Torwart gehabt bei St. Pauli, wo du sagst, boah, das ist ein cooler Typ, ich will auch Torwart werden?
Jeder Torwart bei St. Pauli war für mich ein cooler Typ, da hab ich nicht unterschieden. Aber ich habe lange auch im Feld gespielt. Also mein erster Verein war Altona 93, einfach auch ein relativ bekannter Stadtteilverein aus Altona. Und da habe ich als Feldspieler angefangen und tatsächlich als Verteidiger, habe mich dann langsam nach vorne gearbeitet, war torgefährlich, dann auch 2, 3 Jahre mal Stürmer gespielt. Und dann immer mal wieder hatten wir keinen festen Torwart, immer mal wieder ins Tor gegangen, hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, dann tatsächlich beim Spiel gegen St. Pauli eine richtig gute Figur gemacht, zum Probetraining gekommen und wieder eine gute Figur gemacht und dann im Tor geblieben. Auch wenn ich sagen muss, dass ich immer mal wieder auch im Feld ausgeholfen habe, in den Jugendmannschaften von St. Pauli. Ja.
Ja, ich war auch mal Torwart, aber hat nur für die C-Jugend gereicht, 2 Jahre und dann.
Ja.
Schöne Grüße an den SC Düsseldorf West, wo ich aufgewachsen bin. Ich glaube, die haben mich nicht mehr in Erinnerung.
Kann gut sein.
Ja, du hast ja auch in den Junioren liegen, das war ja dann mit St. Pauli auch in der A- und B-Jugend in der Junioren-Bundesliga gespielt.
Ja.
Also das Niveau war schon sehr hart.
Ja, das kann man so sagen. Also klassisches Ding von nicht viel Freizeit neben Schule und Fußball gehabt, aber auch wirklich total für den Fußball gebrannt. Dann mit 16, 17 Jahren dann in den St. Pauli-Bus zu steigen und irgendwie nach Rostock, nach Dresden, nach Leipzig zu fahren. Da hat man schon so ein bisschen das Profileben gelebt. Und dann einen Tag vorher extra hinzufahren, im Hotel, dann wirklich sich gut darauf vorzubereiten, mit Videoanalyse vorher nochmal. Das war eine richtig coole Zeit. Und man muss auch wirklich sagen, dass unser Jahrgang auch besonders stark war. Also der 2000er-Jahrgang bei St. Pauli.
Ja.
Die U15-Regionalliga gewonnen, haben in der U17 eine richtig gute Rolle gespielt. In der U19 auch eine richtig gute Rolle gespielt. Also da waren schon echt richtig viele gute Jungs dabei.
Ja, der Spagat zwischen Schule und Sport.
Ja, war dann oftmals so, gerade Richtung Abi. Also mein Deutsch-Abi habe ich geschrieben, nachdem ich den Tag vorher mit St. Pauli 2 auf der Lohmühle gespielt habe und um 1 Uhr nachts zurückgekommen bin, habe ich am nächsten Tag Deutsch-Abi geschrieben. Aber ja, so ist das und hat beides eigentlich ganz gut geklappt.
Ja, super. Ich glaube, da haben die Vereine auch gute Kooperationen mit den Schulen vor Ort.
Genau, das stimmt. Ich bin aber nicht auf so eine Kooperationsschule gegangen, sondern habe mich dazu entschlossen, in Altona, meinem Stadtteil, zu bleiben. War auch nur 5 Minuten von mir zu Hause entfernt. Das war dann doch sehr praktisch.
Und die Fußballerbegeisterung kam aus der Familie schon früh?
Klar, die ganz früh. Du hast
eben erzählt, dein Vater war sowieso
genau.
Pauli-Fan.
War sowieso. Das war auch sehr praktisch. Wir hatten direkt vor unserer Haustür einen Fußballplatz. Sind wir auch hingegangen, haben früh Fallrückzieher trainiert. Mein Papa hat auch immer gut darauf geachtet, dass ich nicht nur mit rechts, sondern auch mal mit links schieße. Also der hat da ganz früh darauf geachtet, dass ich da beide Füße gut trainiere. Und ja, deswegen war ich eigentlich von Anfang an Fußball begeistert.
Das heißt, die Unterstützung der Familie war auch immer da?
Die war total da. Also meine Familie ist eigentlich mein größter Rückhalt. Mama, Papa kommen auch jetzt zu jedem Heimspiel hier bei uns ins Manfred-Werner-Stadion. Das sind ja dann doch 2 Stunden mit dem Zug, zurück nochmal 2 Stunden.
Ja.
Und ja, die stehen da sehr hinter mir, unterstützen mich. Und das gibt dann natürlich wirklich ein gutes Gefühl.
Ich glaube, deine Mutter habe ich in Kiel mal gesehen. Da hat sie nämlich gefilmt. Und es war auffällig, dass sie nur den Torwart gefilmt hat.
Das kann gut sein.
Das ist bestimmt Mutterheim.
Das kann gut sein. So auch in Emden, die waren eigentlich überall mit dabei.
Ja. Ja, ist doch super, wenn man so eine Unterstützung bekommt.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, dann schließt sich die nächste Frage ja förmlich aus. Was wäre gewesen, wenn in der Jugend der HSV angeklopft hätte?
Das hatte ich schon immer eigentlich ausgeschlossen. Ich hatte eigentlich gesagt, Hansa Rostock und HSV schließe ich aus. Ich weiß, dass es hier in Flensburg auch ein paar HSV-Fans gibt, die mir dann auch manchmal schreiben, ob das denn sein müsste jetzt mit der St. Pauli-Sympathie. Aber ja, das wurde mir einfach so in die Wiege gelegt. Da wurde ich sozialisiert auf der Tribüne. Hab auch den Hass und die Rivalität im Stadion mitbekommen und sowas macht man dann nicht. Und ich sag mal so, wenn man beim HSV Profi werden kann, dann kann man auch woanders Profi werden und dann würde ich das eher anders machen dann.
Der Fußball hat das oft gezeigt, Jens Lehmann von Schalke 04 zu Borussia Dortmund.
Macht man sich, glaube ich, unbeliebt bei den eigenen Fans.
Ja.
Und das gebührt auch irgendwie immer so, finde ich, der Respekt, wenn man bei einem Verein war. Und da ja den Fans vielleicht auch ein bisschen ans Herz gewachsen ist, dass man da dann die Menschen nicht enttäuscht. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig.
Ja, manchmal würde man sich wünschen, dass manchmal das Herz mitentscheidet im Fußball und nicht nur immer das Geld.
Ja.
Und gerade diese Aspekte, ich kann das aus Fansicht natürlich auch total verstehen.
Ja.
Wo man dann sagt, gut, musst du jetzt unbedingt zum HSV wechseln oder damals Jens Lehmann zu Borussia Dortmund. Sonst große Torwartvorbilder?
Es waren wirklich meistens die St. Pauli-Torhüter, an denen ich mich orientiert habe. Jetzt zuletzt vor den Spielen schaue ich mir meistens Videos von Ter Stegen und von Ederson an, gerade weil die wirklich sehr intelligent herausspielen, sehr intelligent Räume entdecken. Ich hatte bei St. Pauli, wurde immer der Vergleich zu Jordan Pickford hergestellt, aufgrund des Äußeren und weil ich auch manchmal die Verteidiger anschreie, wie er es tut. Aber von der Mentalität her finde ich den auch sehr, sehr gut. Und ja, hab doch immer mal wieder ein Auge beim Fußball, besonders auf die Torhüter.
Ja, aufgrund deines vorherigen Vereins, das war ja eine U-Mannschaft,
Ja.
konntest du ja auch relativ früh schon im Herrenbereich in der Regionalliga Erfahrung sammeln.
Mhm.
Also so unerfahren bist du ja nicht in der Regionalliga.
Nee, genau. Ich bin schon damals als 18-Jähriger, glaube ich, frisch 18-Jähriger, hatte ich schon meine ersten Spiele gemacht. Da hatte ich noch, oder habe ich dann noch 2 Jahre auch noch U19 Bundesliga gespielt. Also es war so ein bisschen parallel. Dadurch, dass ich einen wirklich sehr, sehr starken Torwartkollegen hatte bei St. Pauli, war es dann immer so, dass einer von uns in der Regionalligamannschaft gespielt hat und der andere hat U19 Bundesliga gespielt, dass wir halt beide unsere Einsatzzeiten bekommen. Von da, aber ich glaube, dass das rückblickend sehr gesund war für mich, auch früh schon, ja, die Männerhärte kennenzulernen, die gerade bei Standards, bei hohen Bällen doch was ganz anderes ist als Junioren-Bundesliga. Und ja, auch das Drumherum bei Spielen, sei es jetzt Lohmühle oder sei es jetzt auch, wir auch relativ früh mit 18 Jahren hier gespielt, mal Manfred Werner Stadion gegen Weiche, 3:3, da mal das von außen mitzubekommen, was dann vielleicht Fans auch für einen Unterschied machen können. Also sowas gab es halt in der U19 gar nicht.
Ja, das ist bei den U-Mannschaften generell ja mit den Fans wahrscheinlich ein bisschen mau.
Da stehen eigentlich nur Berater, Scouts, Sportdirektoren und ein paar nervöse Eltern
Ja.
und Fans eigentlich so gut wie nie.
Und das U-Derby?
Das war auch immer was Besonderes, muss man sagen. Würde ich auch sagen, habe ich öfter gewonnen als verloren. Ein paar Sachen sind einem dann natürlich im Gedächtnis geblieben. Gegen Fiete Arp eigentlich immer gespielt. Das war mein Jahrgang.
Ja.
Und das waren echt sehr heiße Duelle, wo es wirklich hoch herging. Ich kann mich daran erinnern, einmal 0:2 zurückgelegen beim HSV, dann noch 3:2 gedreht mit Timo Schulz als Trainer. Da gab es natürlich eine Riesenfeier in der Kabine danach. Das waren schon Momente, die, glaube ich, für immer bleiben werden.
Adrenalinkick, glaube ich, nach dem Abpfiff, wenn man erst realisiert hat, was man jetzt geschafft hat.
Auf jeden Fall, gerade mit den 2 Toren kurz vor Schluss.
Ja.
Aber das ist immer noch so. Also da ist diese Aufregung, diese Spannung kurz vor Schluss, wenn der Schiedsrichter dann endlich abpfeift, das ist schon ein herrliches Gefühl, muss man sagen.
Übrigens beim Hallenmasters war, glaube ich, der erste Blick zu mir von dir
Ja.
nach dem Abpfiff im Finale. Ich weiß
Ja,
nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
ja, doch, ich
So
finde
eine
das,
Adrenalin, so einen
ja.
Adrenalinkick drin gehabt.
Muss man dann, finde ich, immer, muss man rauslassen. Mich berührt das ehrlich gesagt immer, auch wenn die Unterstützung beispielsweise bei Lübeck noch etwas größer ist, gibt es hier doch, habe ich das Gefühl, eine ziemlich treue Fans, die mitfahren, auch nach Emden oder Kiel oder auch hier zu Hause. Und da finde ich irgendwie, möchte ich die Emotionen am liebsten mal teilen und ich mein halbes Leben auf der Tribüne verbracht und weiß, wie geil das ist, oder wie man sich dann auch als Fan fühlt und gerade als Spieler dann auch, ja, hatte ich dann einfach das Bedürfnis, in den Weicheblock zu laufen.
Das Hallenmasters, das war natürlich auch ein super Event. Ist natürlich schade, dass Mannschaften wie Lübeck oder Kiel nur die Zweitvertretung schicken.
Ja.
Kann man auf der anderen Seite natürlich auch verstehen. Ein Hallenturnier ist natürlich auch immer ein Risiko für
Ja.
Verletzungen.
Ja.
Philipp, dein Torwartkollege, muss das Turnier abbrechen.
Ja.
Aber ich glaube, da gab es schon eine Warnung.
Ja, es ist, glaube ich, jetzt nichts Dramatisches bei ihm. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass beim Masters keine größeren Verletzungen gab. So ein paar kleinere Blessuren sind, glaube ich, normal. Das gibt es aber draußen auch. Ja, mit Lübeck wäre es natürlich nochmal schön gewesen, wenn die ihre Top-Spieler und Fans mitgebracht hätten. Bei Holstein Kiel das Gleiche. Aber das sind Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Im Endeffekt haben wir das Turnier gewonnen. Das war, glaube ich, gut besetzt. Und das, ja, ist eine schöne Sache.
Habt ihr euch auch verdient. Wie
Ja.
gesagt, das ist nach so einem Jahresabschluss, den Weiche hingelegt hat, natürlich nochmal ein Blick nach vorne. Du hast eben erwähnt, die Leistung beim Hallenmasters, da ist ja einer sehr herausgeragt mit seiner Leistung.
Das ist so.
Wir reden hier von Nika Natsch.
Ja.
Das Besondere ist, mit dem bist du auch viele Jugendmannschaften durchgegangen, wenn ich
Seit
richtig.
2010 eigentlich ein Teamkamerad, ein Mannschaftskamerad gewesen, Familien auch befreundet, wirklich schon viele Schlachten gemeinsam geschlagen, muss man sagen. Dann hatte er jetzt, glaube ich, in der Vergangenheit ein bisschen Verletzungsprobleme, Verletzungssorgen bei St. Pauli, hatte da ja eigentlich auch schon seinen Profivertrag völlig zurecht bekommen. Wurde dann etwas zurückgeworfen und ja, dann der gemeinsame Schritt hier nach Flensburg, sowas schweißt einen natürlich dann nochmal mehr zusammen, wenn man das eigentliche Umfeld ja, zurücklässt in Hamburg und man dann quasi zu zweit nach Flensburg kommt. Und ja, jetzt hat er den Sprung geschafft in den großen Fußball und ich traue ihm da eigentlich alles zu. Also
Definitiv. Ganz feiner Kerl und am Ball kann er einiges. 8 Tore hat er, glaube ich, gemacht.
ja.
Beim Hallenmasters als bester Spieler ausgezeichnet.
völlig, völlig verdient. Hat, finde ich, auch schon jetzt in der bisherigen Saison immer sein Können immer mal wieder gezeigt, immer wieder aufblitzen lassen. Nicht ganz so viele Tore gemacht wie beim Masters, sonst würden wir natürlich noch weiter oben in der Tabelle stehen. Aber ja, also gönne ich ihm wirklich vom Herzen und ist, denke ich, aber auch eine Auszeichnung für den Verein, dass hier einfach gute Arbeit gemacht wird und eben ja es auch nochmal nach oben gehen kann, sei es jetzt mit Weiche in die dritte Liga oder auch, wenn Spieler hier eine gute Arbeit machen, dass es Weiche eben auch ein super Sprungbrett sein kann. Und eben auch selbst Vereine wie Paderborn, ich habe gehört, andere waren auch noch daran interessiert, auch ein Auge auf ihn haben, ein Auge auf Weiche haben. Und das ja, gibt hier allen recht und zeigt, dass hier gute Arbeit geleistet wird.
Definitiv. Ich habe gestern einige Kommentare zum Wechsel gelesen und unter anderem auch, wie du das sagtest, es ist schön, dass auch in Weiche noch gesehen wird, dass hier Fußball gespielt wird.
Ja.
Und ich glaube aber auch, sein Vater war nicht ganz unbeteiligt. Er war, glaube ich, selbst Profi mal beim SC Paderborn, sogar Trainer.
Trainer glaube ich nicht. Profi war, glaube ich, von 98 bis 2000.
Genau.
Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, mit dem Wechsel hatte er jetzt weniger zu tun.
Aber ich glaube, er hat sich gefreut.
Hat sich hundertprozentig gefreut. Ja. Ist ihm natürlich dann mit so einem Vater als Profifußballer schon ein bisschen mehr in die Wiege gelegt. Ja. Und ja, von daher, vielleicht holt er sich noch ein paar Tipps ab von seinem Papa. Wobei, so wie ich ihn kenne, würde er eher sein eigenes Ding machen und nicht auf andere hören.
Wenn du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, war das von vornherein parallel die Verhandlung damals mit Weiche, dass ihr sagt, lass uns beide dahin gehen?
Nee, das war tatsächlich unabhängig voneinander. Also bei mir ging es schon relativ früh los. Im März oder April gab es da schon einen Kontakt, wobei es einen Kontakt eigentlich auch schon im Sommer 2020 gab, aber da es für mich noch nicht in Frage gekommen ist. Und dann war mein Wechsel eigentlich schon ziemlich früh klar und bei ihm noch nicht. Gerade weil er auch da noch Verletzungssorgen hatte, nicht gespielt hat, unzufrieden war, auch eigentlich andere Ambitionen hat als die Regionalliga. Und dann aber doch gemerkt hat, ey, bei Weiche kann sich trotzdem was tun, kann sich trotzdem was entwickeln. Und dann ist es aber, glaube ich, 2 Monate nach meinem Wechsel bei ihm über die Bühne gegangen. Aber das war wirklich losgelöst voneinander.
Aber es ist ja zum Glück für ihn genauso ausgegangen.
Ja.
Dass er den nächsten Schritt gehen kann.
Ja.
Ja, du hast eben gesprochen oder darüber gesprochen, dass er natürlich ein anderes Feedback hat, gerade aus dem Profifußballerfamilie kommt. Meinst du, dass Spieler, die aus einer Profifußballerfamilie kommen, bessere Chancen haben?
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon, gerade wenn das sind meistens auch die Kontakte, die der Vater dann mitbringt, ehemalige Trainer, Spielerkollegen, die jetzt wiederum Trainer oder Sportdirektoren sind, einfach ein ganz anderes Netzwerk, vielleicht auch nochmal ein anderes Gespür, wie es ist, Spieler zu sein, und haben solche Spieler natürlich schon einen kleinen Vorteil. Ich möchte jetzt natürlich die Leistung nicht kleinreden, aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielen kann.
Ja, gut, wenn man das Quäntchen Glück hat, auch noch Kontakte zu haben,
ja,
ist das natürlich super.
Ja.
Ja, das war ja dann eine ereignisreiche Woche. Wir sind schon zu Nika Natsch gekommen mit seinem Wechsel zum SC Paderborn.
Ja.
Freut mich natürlich als Düsseldorfer. Ich glaube, das erste Spiel von Fortuna ist gegen Paderborn in der Rückrunde. Ob er da schon spielt, wissen wir natürlich nicht. Vielleicht wird er ein paar Tore machen. Aber am Dienstag ist noch was anderes passiert, und zwar haben wir einen neuen Cheftrainer bekommen, Benjamin Etat.
Ja.
Du hast ihn vorgestern beim Event schon getroffen.
Vorgestern beim Padel-Tennis hat er sich vorgestellt, hat uns willkommen geheißen, oder wir ihn, besser gesagt. Und ja, jetzt aber noch keine tiefgreifenden Gespräche geführt. Wirkt soweit sympathisch, motiviert, scheint einen Plan zu haben. Glaubt an uns Jungs, hat er uns auch schon gesagt, dass er sich schon viele Spiele angeschaut hat und sieht, dass die Qualität da ist. Und ich denke, mit dem Bremer SV aufzusteigen, der ja immer so ein bisschen als unaufsteigbarer Verein galt, gibt ihm dann auch recht. Und bin sehr gespannt. Nachher gleich haben wir die erste Trainingseinheit mit ihm. Bin ich gespannt, ob er uns laufen schickt oder erstmal den Ball reinwirft.
Ich glaube, für einen Trainer ist das auch immer schwierig. Für euch als Spieler ist das gut. Ihr habt nur einen Namen, den ihr euch merken müsst.
Ja.
Und er muss sich gleich nicht nur einen Namen, sondern auch gleich die Spieler einprägen, sich informieren.
Weil so wie ich ihn einschätze, hat er das vorher schon gemacht. Also ich glaube, er hat auch schon mit ein, zwei Spielern auch geredet und hat schon doch, glaube ich, einen relativ guten Blick. Und ich glaube, dass er uns alle schon mit Namen kennt.
Du hast es eben angesprochen, mit dem Bremer SV hat er, glaube ich, die größten Erfolge gefeiert, den Aufstieg von der Bremer Liga in die Regionalliga Nord.
Ja.
Dann natürlich auch DFB-Pokalrunde im August 21 gegen den FC Bayern.
Ja.
Gab zwar 12 Tore, aber ich glaube, das interessiert am Ende keinen, wenn man gegen den FC Bayern spielen durfte.
Nein, das mit Sicherheit nicht. Allein schon als Amateurverein einen DFB-Pokal einzuziehen, haben wir jetzt ja auch noch ein Restziel in dieser Saison, wo wir bestimmt weiterkommen wollen, ins Finale kommen wollen und uns dann das DFB-Pokalspiel verdienen wollen. Und auch wenn es dann gegen Bayern ist, sage ich, dann ist es okay.
Mal angenommen, du dürftest mal DFB-Pokal-Runde spielen, erste Runde.
Ja.
Gegen wen würdest du denn spielen wollen?
Habe ich mir auch schon tatsächlich überlegt. Gäbe es natürlich gegen St. Pauli, wär super. Aber auch, ich hätte auch total Lust, gegen so Vereine wie HSV oder Rostock oder Dresden zu spielen. Auf jeden Fall irgendeinen Verein mit Tradition, mit Fanbase, dass es richtig stimmungsvoll wird. Vielleicht auch, wo wir eine Chance haben, weiterzukommen. Also HSV eigentlich doch eine gute Möglichkeit.
Ein kleiner Seitenhieb auf den Stadtrivalen.
Ja,
ja, du hast es eben angesprochen. Wir haben ja noch das Ziel vor Augen, DFB-Pokal. Das heißt,
ja,
der Landespokal wäre die nächste Station. Ich glaube, das nächste Spiel an Ostermontag gegen Büsum.
Ja.
Ist natürlich kein Selbstläufer. Man muss die 90 Minuten natürlich erstmal Vollgas geben. Ist das jetzt schon so ein kleiner Wink mit, dass wir die Saison schon in dem Sinne abschreiben, was die ersten drei angeht? Oder?
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber man muss realistisch sein, dass wir jetzt in den letzten halben Jahren nicht die Leistung gezeigt haben, um irgendwie ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden. Da ist Lübeck einfach zu konstant. Wir haben es nicht geschafft, Druck auszuüben. Ich glaube, auch das spielt immer eine wichtige Rolle, inwiefern das schafft man vielleicht auch so einen Verein wie Lübeck so ein bisschen unter Druck zu setzen, unter Zugzwang zu setzen. Das haben wir nicht geschafft, aber ersten drei, ich habe mir die Tabelle lange nicht mehr angeguckt, aber ich glaube schon, dass wir da auch eine Serie starten können. Aber über Aufstieg brauchen wir jetzt nicht mehr zu reden und Saison abschenken erst recht nicht. Dafür ja, ist das Ganze zu ernst und wollen wir uns, wie gesagt, auch für den Pokal gut einspielen und auch für die kommende Saison. Und da gilt es, jedes Spiel mit 100% anzugehen.
Tabelle schaust du dir während der Saison seltener an? Oder?
Habe ich mir am Anfang der Saison öfter angeschaut. Desto öfter wir dann wiederum verloren haben, dann nicht mehr so viel. Ich glaube eigentlich, bringt es nicht viel, frühzeitig auf die Tabelle zu schauen. Und deswegen hatte ich das jetzt mal sein lassen.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der VfB Lübeck auch schon vor der Saison gezeigt hat, wo er hin will.
Ja.
Dass es schwer wird. Und wir sind ja gut gestartet mit den Siegen gegen Emden, Bremer SV und auch Hannover 96-2. Und dann kam die erste Niederlage gegen Hildesheim.
Ja.
Und dann war es ja mehr oder weniger ein Auf und Ab der Leistung.
Ja, ab dann haben wir es eigentlich nicht mehr geschafft, konstant Leistung zu bringen. Öfters auch Probleme gehabt, in der ersten Halbzeit eine gute Leistung zu bringen. Vielleicht zu unruhig geworden. Wir als Mannschaft, das Umfeld, hatten uns ja auch große Ziele gesetzt, auch offen das Wort Aufstieg in den Mund genommen, was, denke ich, auch richtig war, aber dann, ja, glaube ich, zu früh in der Saison ein bisschen unruhig geworden, nicht mehr auf das eigene Spiel konzentriert, sondern vielleicht zu oft mal rübergeguckt. Und ja, allzu viele Niederlagen kann man sich leider nicht erlauben, wenn man aufsteigen möchte. Und das war dann doch bei uns wirklich nicht konstant genug.
Was macht das mit einem, wenn man aus dem Umfeld immer hört, ja, wir würden gerne in die dritte Liga aufsteigen? Verunsichert das einen auch als Spieler? Oder?
Es kommt immer sehr auf die Ergebnisse an. Also am Anfang war das total beflügelnd. Und wenn man in einem Flow drin ist, dann pusht einen das, glaube ich, nochmal. Und das finde ich auch richtig, wenn man Ambitionen hat, diese auch so auszusprechen. Aber gerade wenn es dann nicht läuft und man immer das Wort dritte Liga hört und wir gerade in der vierten Liga keinen guten Job machen, dann ist das natürlich schon auch unschön.
Liest du dir dann auch Kommentare auf Instagram oder Facebook durch oder sagst du, ich will das gar nicht hören, ich will mich gar nicht verunsichern?
Nee.
Denn gerade in Flensburg ist, glaube ich, ja, der Wunsch klar nach Profifußball da. Der Verein gibt auch alles, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, dass man kleingeredet wird in Flensburg.
ja, Kommentare anschauen mach ich eigentlich nicht. Auch Zeitung lesen nach schlechten Spielen nicht, weil ich glaube, sowas kann sich nicht positiv auf den Kopf auswirken. Und der Kopf spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich weiß, dass es andere Spieler machen, noch unzufrieden sind und sauer sind. Und ja, ich würde trotzdem sagen, dass das auf Facebook oder auf Instagram geschrieben wird, ist trotzdem immer nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Was ich dann eher mache, ist, mit Fans nach dem Spiel zu reden, face-to-face. Und da habe ich eigentlich wirklich immer nur positives Feedback bekommen und Zuspruch bekommen. Und das ist dann gerade nach Niederlagen auch sehr, sehr wichtig. Ich weiche wirklich eine sehr treuen Fankern, und das gibt, sowas gibt einem dann Kraft, und dann sollte man nicht Facebook aufmachen.
Das ist, glaube ich, auch der Vorteil in Weiche, das Familiäre.
Ja.
Wir haben das ja schon so oft mitbekommen, dass die Spieler dann auch zu uns auf die Tribüne kommen.
Ja.
Ich erinnere mich damals an den Abschied von Florian Kirschke. Er kam dann auch nochmal bei uns auf die Tribüne.
Ja.
Und ja. Ja, das ist natürlich bei so einem Verein ein bisschen schwierig, das auszublenden, weil alles so nahbar ist. Das ist, glaube ich, dann auch der Umkehrschluss, wenn das alles so familiär und nah ist, dass man vielleicht Kritik auch anders vielleicht mal gesagt bekommt.
Ja, aber jetzt im Vergleich zu St. Pauli ist es mir viel lieber so, dass es ein Verein, der lebt, da kriegt man positives Feedback, negatives Feedback. Und wenn ich jetzt nochmal die Brücke schlage zu St. Pauli, gerade zu der zweiten Mannschaft, war das dann schon so, teilweise vor 50, 60 Zuschauern nur gespielt, auch da die meisten Berater oder Eltern. Das ist wirklich eigentlich den meisten Leuten wirklich am Arsch vorbeigegangen, um es jetzt mal so deutlich zu sagen, wie wir gespielt haben, ob wir gewonnen haben, ob wir verloren haben. Da zählte nur die erste Mannschaft. Deswegen ist es für mich jetzt auch schön zu sehen, dass es wirklich Menschen etwas bedeutet, wenn wir gewinnen oder wenn wir verlieren. Auch wenn es vielleicht mal negative Emotionen hervorruft. Aber dass das, was man da auf dem Platz für eine Leistung zeigt, dass das Leuten wirklich was bedeutet, das ist für mich eigentlich schön und erzeugt eher positiven Druck.
Wann hast du Weiche denn das erste Mal wahrgenommen? Wahrscheinlich Regionalliga mit 18, aber...
Ja, doch wirklich, glaube ich, das war im Herbst 2018, wo ich dann zum ersten Mal gegen Weiche gespielt habe und uns gleich gesagt wurde, ja, das ist eine sehr eklige, unangenehme Herrenmannschaft, die probiert mit allen Mitteln zu gewinnen, wo auch von außen vom Stadion immer mal wieder auch Druck entsteht und das ja für junge Spieler, unerfahrene Spieler, das wir noch nicht kennen, schon auch eine Challenge ist. Und ja, ich denke, da müsste es gewesen sein, dass ich den Verein zum ersten Mal so wahrgenommen habe.
Ja, Lichtblick, glaube ich, in der Hinrunde war das Spiel gegen VfB Lübeck.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du heute drüber schmunzeln kannst, aber...
Kann ich.
Wenn man das so sagen kann, du hast das Spiel leider, das war deine zweite Verletzung in Weiche.
Ja.
Die erste war eine Innenbanddehnung im Knie.
Ja.
Da hast du ja schon vier Spiele verpasst, beziehungsweise zwei Verletzungen, warst dann zweimal noch nicht im Kader.
Ja.
Dann kam Drochters in Assel und ja, ich glaube, den Abend vor dem Lübeck-Spiel.
Mhm. Hätte ich besser ins Restaurant gehen sollen, weil da ja ist es so, wenn man von zu Hause auszieht, sitzt noch nicht jeder Handgriff, und dadurch die Herdplatte war doch noch an, als ich dann den Herd sauber machen wollte. Das war wirklich eigentlich das Letzte, was ich machen wollte, bevor ich ins Bett gehen wollte um 23 Uhr, und dann wirklich einmal mit der kompletten Hand einmal über den Herd gewischt, wieder die Hand umgedreht und da schon gleich Brandblasen gesehen. Dann direkt ins Krankenhaus gelaufen, noch irgendwie probiert, irgendwas möglich zu machen. Ich habe gesagt, morgen wichtiges Spiel, irgendwie gibt mir irgendeine Creme, schneidet mir das auf. Ich will morgen spielen, da haben sie gleich gesagt, das kannst du vergessen. Es geht so nicht, dann ja, war schon sehr bitter, aber die Jungs haben es auch ohne mich geschafft und war natürlich ein super geiles Spiel und auch für mich eine ganz neue Erfahrung, das mal von draußen so zu sehen, wie viel da auf einmal los war, wie die Fans mitgegangen sind, war schon ein emotionales Highlight und muss ich wirklich sagen, ich bin deutlich aufgeregter, wenn ich auf der Tribüne bin, als wenn ich selber im Spiel drin bin, weil die Nachspielzeit sich da schon sehr, sehr lang angefühlt hat.
In der Tat, wenn man von außen dabei steht, ich glaube, ich habe mit Raphael Straub in dem zweiten Podcast mal drüber gesprochen, wie die Wahrnehmung generell so als Torwart oder als Spieler ist. Und das, ich glaube, da blendet man erstmal alles aus und ist fokussiert. Wen hast du denn als erstes angerufen, nachdem du im Krankenhaus warst?
Ich habe tatsächlich bevor ich ins Krankenhaus bin, meine Mutter angerufen, weil sie doch da eigentlich immer weiß, was zu tun ist, hat sie auch gesagt, direkt ins Krankenhaus, kann sie jetzt aus Hamburg mir nicht viel helfen, hat gesagt, direkt ins Krankenhaus und am besten kalt Wasser drüber und ja, hat leider nicht ganz gereicht.
Der zweite Anruf war wahrscheinlich beim Trainer, oder?
Ja, da war ich dann im Krankenhaus, habe mich verarzten lassen und dann war die rechte Hand komplett zubandagiert. Dann fiel das Tippen auf dem Telefon erstmal schwer. Und da war es dann auch schon, glaube ich, deutlich nach null. Und da wollte ich jetzt auch niemand mehr anrufen. Also habe ich dem Trainer eine Sprachnachricht geschickt und er hat es dann am nächsten Morgen gesehen und hat es erst gar nicht geglaubt, dachte, ich will ihn irgendwie veräppeln, und habe ich dann nochmal ein Foto meiner Hand nachgeschickt und dann hat das mir auch geglaubt. Aber der Spott der Mannschaft ist mir natürlich gewiss, ist eigentlich mit das Schlimmste, in die Kabine zu kommen und dann immer noch daran erinnert zu werden und damit aufgezogen zu werden, aber muss man akzeptieren, kann man nicht mehr ändern.
Hast du jetzt ein Küchengerät der großen Marke bekommen oder?
Nee, aber ich gehe sehr vorsichtig jetzt mittlerweile um. Habe früher auch immer noch viel Podcast und viel Musik nebenbei beim Kochen gehört. Das unterlasse ich jetzt. Jetzt bin ich voll fokussiert.
Ja, das Spiel gegen VfB Lübeck war natürlich ein Highlight.
Ja.
War auch sehr knapp, das Spiel. Die Emotionen auf den Rängen waren zu spüren. Die ja. Lübecker Fans haben, glaube ich, auch ihr Bestes gezeigt, genauso wie die Fans von Flensburg.
Ja.
Du hast es eben schon angesprochen, von außen ist das natürlich eine Anspannung. Wie sehr hat dich das auch noch geärgert oder hast du das Thema dann ganz schnell abgeschlossen und hast gesagt, jetzt fieber ich mit der Mannschaft mit?
Ich habe eigentlich sofort mit der Mannschaft mitgefiebert. Also man ist immer nur ein sehr kleiner Teil, finde ich. Das sollte man sich auch als Spieler bewusst sein. Es gibt genug andere Jungs, die auch jeden Tag hart trainieren. Und da habe ich einfach meinem Torwartkollegen Philipp viel Glück gewünscht. Und das war einfach ein Spiel, auf das wir hingefiebert haben. Und ich für mich persönlich war natürlich sehr enttäuscht, aber muss man dann akzeptieren und war dann umso erleichterter eigentlich, dass es so gut ausgegangen ist und dass wir dann gewonnen haben. Und dass ich die Emotionen auch mal so von außen, von den Fans auch mal so mitbekommen habe.
Wie hat Philipp reagiert, als er dann zu hören bekommen hat, dass er spielt?
Ja, da gibt es natürlich auch immer die Sprachbarriere, weil er leider nur sehr wenig Deutsch versteht. Ich weiß bis heute nicht, ob er es verstanden hat, was mir da passiert ist an dem Abend. Aber ja, hat einen super Job gemacht und hat die Null gehalten. Haben wir zu selten geschafft in der Saison, muss man sagen. Haben wir da hinbekommen und das ist eigentlich alles, was zählt, dass die Mannschaft und der Verein erfolgreich sind.
Die Null halten, davon hast du dreimal die Null gehalten in dieser Saison.
Ja.
Wenn ich richtig geschaut habe. So wie das Gespräch jetzt verlief, schätze ich mehr, dass es dir lieber ist, mal ein Tor zu kassieren, dafür aber ein Sieg bei rumkommt, als wenn es nur 0-0 gibt. Drei Punkte sind sehr wichtig. Die aktuelle Saison. Am Freitag, am 28., also wenn das Wetter mitspielt, hier im Norden, kommt das Nachholspiel gegen Hannover 96-2.
Ja.
Ihr brennt alle schon sehr. Wir haben eben im Vorfeld schon drüber gesprochen.
Ja.
Kannst gar nicht mehr abwarten, dass es losgeht.
Ja, jetzt mit dem Mastersieg im Rücken, mit einem neuen Trainer, mit vielleicht jetzt noch ein bisschen einer veränderten Mannschaft. Denke ich, ist so ein neues Jahr immer eine gute Möglichkeit, um nochmal neu zu starten. Und ja, probieren uns natürlich bestmöglich darauf vorzubereiten und haben einiges gut zu machen. Gerade die Defensive, du hast es angesprochen, viel zu viele Gegentore bekommen, weil ich war eigentlich immer wirklich eine Mannschaft, die sehr defensiv stark war. Das haben wir in diesem Jahr, warum auch immer, nicht geschafft. Haben ein bisschen offensiveren, attraktiveren Fußball zu spielen. Von hinten vielleicht auch mal rauszuspielen, vorne anzulaufen. Das hat vielleicht dann den Gegnern zu viele Räume geboten und auch zu viele einfache Fehler gemacht. Muss man sich kritisch hinterfragen und hoffe, dass der neue Trainer da mit uns einiges durchspielen wird. Und ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr deutlich weniger Gegentore bekommen.
Ich freue mich tierisch auf die Rückrunde.
Ja.
Meines Erachtens gehört ihr da nicht hin, wo ihr jetzt steht.
Ja.
Ihr seid definitiv von der Qualität her eine Mannschaft, die mindestens unter die Top 3 gehört. Aber ich glaube immer noch daran.
Ja.
Ich glaube immer noch daran. Und der Ansporn natürlich auch im Pokal. Wir haben noch die Möglichkeiten, das Finale zu erreichen. Traumfinale natürlich von der Konstellation her wäre wahrscheinlich Lübeck.
So ist es. Also ich weiß noch nicht ganz genau, wo das Finale stattfinden wird.
Ich glaube tatsächlich, das ist noch gar nicht so fest. Aber
ja.
Können wir tatsächlich Lübeck vorstellen.
Ja, deutet natürlich alles darauf hin. Ist dann natürlich wieder so, dass wir da ein Auswärtsspiel haben. Vielleicht kann man nochmal ein paar Busse mit weicher Fans voll machen, dass wir da auch ein bisschen Rückhalt verspüren. Aber ja, Hinspiel hat es gezeigt. Lübeck ist nicht unschlagbar. Die haben auch keine Wundermannschaft da auf dem Feld, sondern spielen einfach nur deutlich konstanter, als wir es tun. Und in einem Spiel ist eigentlich alles möglich. Von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir es ins Finale schaffen. Dann natürlich auch mit Übertragung in der ARD, letztes Spiel der Saison, da ist alles möglich.
Du hast gerade angesprochen, Lübeck hat natürlich, ich will auch gar nicht so viel über andere Mannschaften sprechen, aber souverän war anders. Die haben ja auch viele Rückstände kurz vor Schluss aufgeholt. Mhm. Aber du hast schon angesprochen, die Konstantheit, die ist natürlich bei den Lübeckern gegeben.
Wenig Gegentore, generell glaube ich wenig Chancen zugelassen. Oft auch mal nur mit einem Torunterschied gewonnen, viele eklige Siege eingefahren. Da, wo wir vielleicht den Ausgleich nicht geschafft haben, haben sie es in der letzten Sekunde noch hinbekommen. Ja, ich will jetzt nicht alles auf den Faktor Glück schieben, das muss man sich auch verdienen und erarbeiten. Und das hatten sie in der bisherigen Saison deutlich öfter geschafft als wir.
Wir haben eben schon über Philipp gesprochen, aber neben Philipp gibt es ja auch noch Raphael.
Ja.
Wie ist so das Torwartleben bei Weiche mit drei guten Torhütern?
Sehr gut eigentlich. Er hat jetzt auch eine etwas längere, schwierigere Verletzung, deswegen war ich am Anfang mit Philipp alleine. Ich muss auch sagen, allein fürs Torwarttraining macht es Sinn, mit drei Torhütern zu trainieren. Auch beim Torschusstraining, dann, dass man dann nicht 15 Minuten am Stück immer wieder sich hechten muss, sondern auch mal durchwechseln muss. Und wir haben eigentlich ein sehr positives, kollegiales Verhältnis, aber wir schenken uns trotzdem nichts. Da wird Gas gegeben, da achtet Jan Neuer, achtet da drauf. Und mal den einen oder anderen Wettkampf. Und ich muss wirklich sagen, haben wir eigentlich ein sehr gutes, kollegiales Verhältnis, wir alle drei.
Du hast ja eben schon angesprochen, bei Pauli hast du ja auch den einen oder anderen starken Mannschaftskollegen gehabt.
Ja.
Ich glaube, das pusht einen auch richtig.
Auf jeden Fall. Also man darf sich eigentlich nie ausruhen. Es ist immer gut, wenn es da jemanden gibt, der einen kitzelt, der einen zu Höchstleistung pusht. Man darf sich nie zu sicher sein. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig im Leistungsfußball. Und ja, deswegen bin ich froh, so gute Torhüter auch um mich herum zu haben.
Ja, wir hoffen natürlich, dass alle auch verletzungsfrei bleiben.
Das ist das Wichtigste.
Du hast eben schon angesprochen, oder am Anfang des Podcasts mit Nika Natsch hast du natürlich, ich denke mal, auch einen guten Freund hier gehabt. Wer ist denn sonst noch so deine Bezugsperson bei Weiche? Hast du da noch ein paar?
Ja, jetzt wo Nika weg ist, muss ich mich natürlich umorientieren, aber viele nette, spezielle Charaktere in der Mannschaft kommen eigentlich mit allen wirklich gut klar. Jetzt muss man wirklich sagen, wohnen gar nicht allzu viele Spieler direkt in Flensburg, sondern echt einige im Umland oder auch in Kiel. Von daher schränkt das natürlich ein für tägliche Fitnessstudio-Besuche oder Ähnliches. Aber gestern beispielsweise mit Jona Gieseler verstehe ich mich gut. Bei mir in der Kabine noch mit Bjarne Schlemann, auch ein absoluter Mentalitätsspieler, der wirklich immer gewinnen will, alles reinhaut. Aber ja, wirklich eigentlich sehr nette, sehr gute Mannschaft.
Du hast angesprochen, viele wohnen auch in Kiel oder im Umland. Wer sitzt denn neben dir in der Kabine? Habt ihr da feste Sitzplätze oder
ja,
variiert das, zumindest bei Heimspielen?
Ja, doch. Links neben mir sitzt Jon Detlefs und rechts neben mir saß jetzt lange Lidio, der jetzt ja leider verletzt ist. Da sitzt jetzt gerade Alton aus der zweiten Mannschaft.
Der hat, glaube ich, auch mitgespielt beim Heimmasters.
Genau, der gleich den Sieg eingefahren.
Ja, und ist, glaube ich, auch im Moment noch beim Training bei euch, wenn ich das richtig
sehe. Genau, es ist immer gut, junge, frische Kräfte aus der zweiten Mannschaft zu haben. Ich habe ja auch bei St. Pauli damals mittrainiert mit ein paar anderen Jungs, unter anderem natürlich Nika. Und da bringt man natürlich aus der zweiten Mannschaft immer noch mal mehr Bock, mehr Energie mit rein ins Training, weil das für einen ganz besonders ist, dann in der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Und ich glaube, so ist das bei den Jungs hier auch. Und ja, jetzt neulich auch ein Abschlussspiel gehabt, jung gegen alt, die junge Mannschaft zur Hälfte mit Jungs aus der zweiten besetzt gewesen und haben wir trotzdem gewonnen gegen die ganze Erfahrung von Patrick Herrmann, Dominik Hartmann und Christopher Kramer. Trotzdem gewonnen, einfach weil ich glaube, im Endeffekt sich immer ja Mentalität und Leistungsbereitschaft durchsetzen wird. Was jetzt nicht heißt, dass die anderen Jungs das nicht haben, ne? Aber da sind wir doch dann in der Lage, die Älteren vielleicht auch mal zu kitzeln.
Ja. Patrick Herrmann, kann er so als erfahrener Ex-Profi-Spieler viel Erfahrung auch mitgeben? Wird da viel drüber gesprochen so? Oder?
Ja, also gleich beim ersten Spiel auf der Auswärtsfahrt nach Emden, die schon sehr lang war, wirklich viele Gespräche geführt. Auch Nico und ich sehr interessiert an seiner Profilaufbahn gewesen, viele Tipps abgeholt, muss man wirklich sagen. ein sehr offener Spieler, der auch immer 100% gibt, der jetzt, glaube ich, auch seinen Trainerschein macht, gerade am Anfang der Saison wirklich auch noch viel gezeigt hat, viele Videoanalysen macht, Fußball wirklich versteht und lebt und, glaube ich, auch nach seiner Fußballkarriere dem Fußballtrainer sein treu bleiben wird und da, glaube ich, auch einen guten Job machen wird. Aber der hat auch schon richtig Ahnung und auch schon richtig viel gesehen und davon kann man dann natürlich auch profitieren.
Ja, lange Busfahrten, das war natürlich Emden. Hast du, wie ist da so die Stimmung im Bus bei so einem Spiel, wenn man dann
hinfährt,
ohne groß viel auszuplaudern?
Ja, aber ich glaube, wir sind da um 5:30 morgens losgefahren. Das ist dann natürlich schon, da probiert man dann noch ein bisschen Schlaf zu bekommen. Sammelt die Kieler ein und fährt dann, glaube ich, nochmal 5 Stunden. Da ist dann die Stimmung doch, ja, noch nicht ganz so euphorisch frühmorgens. Aber gerade, ja, auf Rückfahrten wird eigentlich immer über das Spiel geredet, viel Karten gespielt, haben eine gemeinsame Kickbase-Runde, wo wir Spieler kaufen und verkaufen aus der Bundesliga und natürlich immer hoffen, dass die gute Leistung zeigen. Und ja, da gibt es doch die ein oder andere Minute Zeit für ein gutes Gespräch, weil ja, aus Flensburg die Fahrten doch immer recht lang sind.
Das stimmt. Habt ihr auch eine PlayStation an Bord, oder?
Nee, haben wir nicht an Bord. Ich habe meine auch schon längst verkauft, weil das da doch wirklich sehr viel Zeit frisst. Wir hatten das vorhin angesprochen mit Schule, mit Fußball, bleibt da eigentlich nicht mehr viel Zeit. Wir haben jetzt bei uns in Weich haben wir noch eine stehen. Manchmal zocken wir dann noch ein bisschen, aber nicht professionell.
Da kannst du ja bald mit deinem Kumpel, mit dem SC Paderborn, auf Torejagd gehen.
Ja, genau.
Ich hoffe, da kommt auch bald das Update.
Da wird bestimmt eine gute FIFA-Karte bei rauskommen. Ja.
Ja. Gut, wir sind auch schon fast am Schluss. Und jeder musste bisher durch die 5 Entweder-Oder-Fragen durch. Bei dem einen war es mal ein bisschen einfacher, welche zu finden.
Okay.
Bei dem anderen ein bisschen schwieriger. Aber eine, und das sage ich, glaube ich, mittlerweile in jeder Folge, die hat meine Frau mir mitgegeben und die sagte, du musst unbedingt fragen, ob er Nutella mit oder ohne Butter isst.
Wenn, dann Protein-Nutella, muss ich jetzt mal ganz klar darstellen. Das haben meine Eltern sehr darauf geachtet, weil ich doch wirklich gerne und viel Schokolade esse, dass es dann wenigstens gute Schokolade ist. Aber ganz klar ohne Butter.
Ohne Butter, da bist du auf meiner Seite.
Ja.
Ja, isst du lieber Steak oder Salat?
Mittlerweile wirklich eher Salat, würde ich sagen. Ja, es gibt ja jetzt auch den vegan-vegetarischen Trend hin zu weniger Fleisch. Auch für Sportler habe ich jetzt ausprobiert. Fühlt sich eigentlich gut an. Von daher, ja, ich ziehe das nicht strikt durch, aber dann doch eher ein Salat.
Okay. Was wir noch nicht geklärt haben, was gab es eigentlich an dem Abend vor dem Lübeck-Spiel zu essen?
Reis.
Reis.
Schönen großen Reistopf.
Gut. Ich glaube, die nächste Entweder-Oder-Frage könnte man sich fast sparen. Volksparkstadion oder Millerntor?
Ganz klar, Millerntor.
Und dann die nächste haben wir, glaube ich, auch schon fast beantwortet. PlayStation oder ein gutes Buch?
Dann doch eher ein gutes Buch, würde ich sagen.
Bist du einer, der viel liest, oder?
Mittlerweile eher, was die Uni angeht, gezwungenermaßen. Aber ja, doch, dann höre ich eigentlich doch lieber einen Podcast oder schaue eine Serie abends, als ein Buch zu lesen.
Genau. Du hast gesagt, Uni, du studierst aktuell?
Genau, ich hatte während Corona angefangen, in Hamburg zu studieren, nebenbei, da war noch alles online, das hat eigentlich sehr gut reingepasst. Betriebswirtschaftslehre und habe es mittlerweile auf Teilzeit umgestellt und fahre eigentlich nur noch zu den Klausuren zurück nach Hamburg und probiere, soweit möglich, alles aus Flensburg zu machen.
Das ist natürlich auch ein Spagat, da werden wahrscheinlich die Busfahrten teilweise auch, wenn es mal ruhig im Bus ist, auch mal genutzt.
Ja, ich nehme das immer vor, ich nehme immer mein iPad mit. Ganz motiviert, aber muss man wirklich sagen, auf Busfahrten schaffe ich es eigentlich immer nie gut zu lernen. Das mache ich dann eher morgens oder mittags vorm Training und während Busfahrten, auch nach Spielen, ist man da meistens so aufgewühlt, dass man das irgendwie gar nicht schafft, sich richtig zu konzentrieren und dann redet man doch lieber mit dem Nebenmann oder spielt Karten oder blödelt irgendwie hinten in der letzten Reihe rum, weil irgendwie kriege ich es nicht hin, mich im Bus gut zu konzentrieren auf die Uni.
Ich glaube, in der letzten Reihe sitzen Dominik und Corny.
So ist es.
Mit denen kann man, glaube ich, auch sehr viel Spaß haben.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Podcast, hörst du viel, hast du gesagt? Rein zufällig machen wir ja gerade einen. Hörst du, was für eine Richtung Podcast hörst du?
Ich höre eigentlich alles Mögliche an Politik-Podcast, Wirtschaft-Podcast, gemischtes Hack, fest und flauschig, die ganzen Klassiker eigentlich.
Auch einfach mal Luppen von den...
Einfach mal Luppen, habe ich auch viel gehört, muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen ausgestiegen, seitdem Felix Groß seine Karriere beendet hatte, aber fand das doch gerade rund um die EM sehr, sehr spannend. Kicker Meets the Zone habe ich mal reingehört, ja. Und ja, eigentlich wirklich cool, solchen Jungs dann zuzuhören, auch einige Tipps abzuholen vielleicht. Ja, deswegen höre ich da meistens nicht mehr beim Kochen, aber sonst drumherum doch einige Podcasts.
Das ist gut. Wirst du dir deinen eigenen Podcast auch nochmal anhören, oder?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, den schicke ich lieber rum, als den wir nochmal anzuhören.
Den schickst du lieber rum. Ja. Tatsächlich mag ich auch meine eigene Stimme nicht hören, wenn man sie selbst so anders wahrnimmt, als sie dann aufgenommen ist. Aber gut, ich höre sie mir tatsächlich auch nicht ganz an. Also ich überspiele meine Einsagen immer. Dann habe ich noch als letztes Netflix oder Sportschau?
Schwierige Frage, aber dann doch Sportschau, muss ich wirklich sagen. Auch wirklich ab 18 Uhr, manche steigen ja erst ab 18:30 ein, wenn die zweite Liga kommt. Aber eigentlich muss ich wirklich sagen, finde ich die dritte Liga noch mit am interessantesten, weil da doch wirklich jetzt mittlerweile viele Jungs spielen, auch in der zweiten Liga, mit denen man schon zusammengespielt hat, gegen die man schon gespielt hat. Und ja, die dritte Liga ja doch jetzt nicht so unendlich weit weg ist, man da schon auch die Hoffnung hat, vielleicht mit Weiche, vielleicht so, ist nochmal den Sprung zu schaffen.
Ich wollte gerade sagen, in der dritten Liga sind ja auch wahrscheinlich sehr viele Spieler, mit denen du mal zusammengespielt hast oder die du auch als Gegner kennst, die einen Sprung geschafft haben. Und Sport generell? Bist du auf Fußball fokussiert oder hast du auch andere Sportarten?
Ja, ich bin schon auf Fußball fokussiert, mache eigentlich während der Saison kaum was anderes, aber dann in der Winterpause, in der Sommerpause, ich habe lange Tennis gespielt. Ich bin mit meinem Papa auch mal Tischtennis, früher viel Skifahren gewesen, also doch, würde ich schon sagen, sportbegeistert.
Beim Skifahren, kleinen Tipp, aufpassen, das hat ein Torwart aus München nicht so gut hinbekommen.
Ja, muss man aufpassen, muss ich auch wirklich sagen, mache ich seit ich 11, 12 bin, mache ich das auch nicht mehr, weil es wirklich einfach ein hohes Risiko ist und das ist eigentlich nicht wert.
Ja. Ich glaube, man achtet sehr viel darauf, wenn man auf einem hohen Level Sport macht, dass man sich nicht unnötig irgendwo verletzt.
Ja, auch am Herd zukünftig.
Ich hätte jetzt gedacht, dass man dir zu Weihnachten aus der Mannschaft einen Kochkurs schenkt.
Nee, ich habe tatsächlich ein Kochbuch habe ich bekommen, weil es ja dann doch irgendwie mit Nudeln abwechselnd rote Pesto, grüne Pesto ein bisschen einseitig geworden ist. Aber ja, wie gesagt, da passe ich jetzt gut drauf auf. Meine Mutter gibt mir immer mal wieder was mit aus Hamburg, friert was für mich ein. Und doch, denke ich, dass ich da auch gut aufgestellt bin.
Das ist gut, dass auf dich aufgepasst wird. Das wollen wir ja nochmal haben.
Ja.
Ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich dann ins Stadion kam und ich da sitzen sah und mit der Hand und
ja.
Erstmal ein Schockmoment vor dem Spiel. Ja, wir sind auch schon am Ende. Ich sage vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Dass du die Zeit genommen hast. Ja. War für mich wieder ein bisschen aufregend. Ist ja schon fast ein Jahr her.
Ja.
Ja. 9 Monate, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben, soll in Zukunft mehr werden, damit auch du noch mal was zu hören hast.
Finde ich gut, werde ich mir
anhören. Hast du die vorherigen Podcasts gehört?
Habe ich mir tatsächlich auch angehört. Kurz bevor ich mich entschieden habe, zu Weichen zu kommen, habe ich natürlich schon verfolgt und habe mir dann den einen oder anderen Podcast angehört und habe wirklich hat sich positiv ausgewirkt, möchte ich mal sagen.
Das ist gut. Ich werde Jürgi mal Bescheid geben, dass er das mal mit als Visitenkarte mitgeben kann.
Kann er gerne
Verhandlungen. Falls die Entscheidung noch nicht so ganz 100% bei Weiche liegt, sollen Sie sich mal unseren Podcast anhören.
So ist es.
Ja, ich wünsche dir alles Erdenkliche an Gesundheit für die Rückrunde.
Dankeschön.
Natürlich auch für deine Mannschaftskollegen. Hoffen, dass wir noch sehr viel Erfolg und Spaß zusammen haben.
Ja.
Und dass wir die Saison so gut wie möglich abschließen.
Hoffe ich auch. Und wir sehen uns im Stadion, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Spätestens, wenn das Wetter mitspielt, am 28.01. gegen Hannover 96-2.
So ist es.
Vielen Dank, Jasper.
Gerne. Bis dann.